Wie ihr seht, bin ich nicht der Fitteste. Früher war ich ein bisschen fitter, als ich es heute bin. Aber als wir frisch nach Deutschland gekommen waren, ging unsere Jugend aus der Tübinger Gemeinde, also die Jugend und die jungen Erwachsene, was sagt man, in den Allgäu? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall dorthin, wo es die Nagelflugkette gibt. Ich dachte immer Nagelflugkette, aber nein, Nagelflugkette. Man sprach von 6 oder 8 Gipfeln. Ich hatte keine Erfahrung mit Wanderungen in den Bergen und da bin ich den ersten Gipfel hochgestürmt. Es war nicht einmal ein Gipfel. Heute habe ich nachgeschlagen, man zählt eigentlich 17 Gipfel zu dieser Kette. Und dann war ich schon ausgepowert. Und das war ein harter Tag. Auch für Kevin. Also jemand hat sich meiner erbarmt und hat mir ein zusätzliches Liter Wasser gegeben. Aber Kevin, er rechnete nicht damit, was für einen Durst er haben würde. Und er war so froh, Tränke zu finden für die Kühe. Da haben die Leute gesagt, nein, das ist gefährlich. Aber er sagte, am Durst zu sterben ist auch gefährlich. Also tauchte er sich so rein und er erzählt immer wieder, wenn es um Durst geht, davon. Und ich mittlerweile auch, von seinem Durst, nicht meinem. Aber oben angekommen, stellt man vielleicht mit Entsetzen fest, dass das doch nicht der Gipfel war. Das war nicht der Höhepunkt dieser Wanderung, sondern es geht wieder nach unten und vielleicht über ein Tal auf verschiedenen Wegen, die steil sind und dann geht es wieder hoch und endlich dann erreicht man den oder das oder die Hochgrat, wahrscheinlich den. Das ist der höchste unter diesen Gipfeln. Nun, wir waren in Römer, wir sind in dem Römerbrief und am Ende von Kapitel 8 lesen wir hervorragende Worte, Römer 8, Vers 38 und Vers 39. Da steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und da haben wir gedacht, wir haben den Gipfel erreicht. Was könnte wichtiger sein als unsere Sicherheit? Das ist sehr wichtig, das stimmt. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass man in dem Herrn Jesus Christus für die Ewigkeit sicher ist. Aber das war doch nicht der Gipfel. Dann redet Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 darüber, ja, wie kommt es denn, dass das jüdische Volk, dass sehr, sehr viele Juden genannt, es nicht hin in den Himmel geschafft haben. Sie waren zwar Abrahams genetisches Nachkommen, könnte man vielleicht sagen, physikalisches Nachkommen, aber sein geistliches Erbe, seine Erben nach dem Geist waren sie nicht. Sie aßen, das musste ich in dem Moment daran denken, als wir das Brot in der Hand hatten, sie aßen täglich das Brot, das Himmelsbrot. Und sind dann doch in der Wüste gefallen. Und Jesus sagte, ich bin das wahre Brot, das aus dem Himmel heruntergekommen ist. Und wir nehmen an ihm teil. Er ist unser Heil. Er ist unser Leben. Also viele Menschen waren nicht das geistliche Nachkommen des Glaubens Abrahams. Da könnte man dann denken, okay, wenn Gott solche Verheißungen gemacht hat an Israel, wie ist es mit uns bestellt? Vielleicht hat er uns das Blaue vom Himmel herunter versprochen und wir bekommen es dann doch nicht. Ist Gott dann etwa untreu und ist sein Wort hinfällig? Und Paulus zeigt uns, ich weiß nicht, ob es Dutzende sind, aber sehr, sehr viele Stellen aus dem Alten Testament, welche die Treue Gottes und die Zuverlässigkeit der Schriften unter Beweis stellen. Und wir lesen dann weiter und weiter, also das, ich hätte euch zeigen können, das heißt, wenn die Technik mitmacht, jetzt haben wir den Hochgrat im Allgäu. Das sieht vielleicht nicht so imposant aus, aber versucht das mal zu Fuß zurückzulegen. Es hat's in sich. In Kapitel 9 war die Rede von Gottes Auserwählung. Das ist ein Begriff, der für manche sehr unangenehm ist. Denn sie denken, Gott würde manche zum Verderben erwählen. Aber wir haben gesehen, das macht er nicht. Es ist eine Gnadenwahl, wenn er Menschen zum Leben erwählt. Wir sind allzumal Sünder. Wir sind alle des Todes. Dass er überhaupt Menschen errettet, ist so eine große Gnade. Ich will auch zu seiner Ehre sagen, manche haben vielleicht an die Begegnung der Perser gestern Abend gebetet. Ab und zu mal werde ich eingeladen und ich durfte gestern Abend dann am Hasselbachplatz dort eine Andacht halten. Ich wusste nicht, worüber zu sprechen. Selbst als man mir das Wort gab, wusste ich nicht. Ich hatte 3 Dateien offen auf meinem Rechner und der eine, für den ich die Andacht gehalten hätte, stand dann auf und ging davon. Dann wusste ich nicht, okay, Herr, was soll ich denn jetzt machen? Aber unser Gastgeber hatte gesagt, wir treffen uns, um Jesus groß zu machen. Da habe ich gedacht, okay, das passt ganz gut zu einer Andacht, die ich habe. Und habe dann über das Erbarmen Jesu und Erbarmen Gottes geredet. Nicht direkt infolge dieser Andacht, aber vielleicht eine Stunde später hat sich ein älterer Mann, also in meinem Alter, ein älterer Mann bekehrt. Und ich war nicht da, als dies geschah, aber der Gastgeber hat mit ihm länger gesprochen und ich wusste nicht einmal, dass er nicht gläubig ist. Ich habe mich sehr erfreut, dann zu hören. Aber das ist einer, den der Herr aus Gründen, die nur ihm bekannt sind, zum Leben erwählt hat. Aus der Menge. Es gibt eine Menge Perser, gell? Ich weiß nicht wie viele, aber Millionen gibt es auf jeden Fall. Ein paar sind hier. Und sehr, sehr viele davon kennen unseren Heiland nicht. Aber jetzt kennt ihn einer mehr. Mindestens einer mehr. Also die Auserwählung. Und dann aber, damit es im Gleichgewicht gehalten wird, gibt es in Kapitel 10 die Rede von der menschlichen Verantwortung. Es ist ja nicht ausschließlich Gottes Verantwortung, sondern er verlangt auch von uns, dass wir Entscheidungen treffen. Gott bietet dir sein Heil an, aber er erwartet von dir, dass du richtig darauf reagierst. Er hat agiert. Jetzt wartet er auf die Reaktion. Das sind 2 Schienen, könnte man sagen, die nebeneinander, also zueinander parallel laufen. Versucht man aus einem 2-Schienensystem eine Einschienenbahn zu machen, wird der Zug früher oder später entgleisen. Wir brauchen beides. Aber jetzt kommen wir zum 11. Kapitel und so der Herr will, werden wir uns die nächsten paar Wochen damit befassen. Ich weiß auch nicht, wie lange, aber wir erledigen das heute auf jeden Fall nicht. Das ist ein gebührlicher Schluss, nicht nur für die Kapitel 9 bis 11, sondern auch für die Kapitel 1 bis 11, bei denen es darum geht, wie bekommt ein Mensch die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben in den vergangenen Sonntagen, wo der Römerbrief dran war, in Römer Kapitel 10, ab Vers 18, ein paar Fragen beantwortet. Römer 10, ach wisst ihr was, ich habe euch nicht den anderen Gipfel gezeigt. Also, kurz da anhalten, auch in Kapitel 10, aber ich möchte, Entschuldigung, Kapitel 11 dann am Ende, ich möchte euch den größeren Gipfel vorlesen. Dazu werden wir dann in der Zeit kommen, nicht heute, aber später mal. Vers 33, Römer 11 ab Vers 33. Oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und wisst ihr was? So wichtig unsere Heilssicherheit ist, ist die Ehre Gottes noch viel höher und viel wichtiger. Um das geht es. Also, in Kapitel 10 hatten wir die Fragen beantwortet, haben die Juden etwa nicht gehört? Doch, ja. Hatten sie dann nicht erkannt? Oh ja, in den Verse 19 und 20 sehen wir Beweise dafür, dass sie Kenntnisse hatte. Und Gott sagte, die ganze Zeit strecke ich ihnen meine Hände entgegen, ich würde sie annehmen. Aber sie sind halsstarrig, sie sind rebelliös oder Rebellen, widerspenstig und ungehorsam. Dann könnte man in Kapitel 11 fortsetzen mit dieser Frage. Und übrigens, während ich daran denke, schaut euch bitte Vers 1 an und dann Vers 11. Je nachdem, ob ihr Elbefelder oder Schlachter habt, Schlachter-Übersetzung sagt, ich frage nun, Vers 11, ich frage nun. In Elbefelder heißt es, ich sage nun und ich sage nun. Aber das sind zwei Abteilungen in diesem Kapitel. Und heute werden wir beginnen, uns mit dem ersten Teil, nicht Abteil, aber Teil zu befassen. Ich frage nun, ich lese jetzt hier Vers 1 bis 5. Römer 11, 1 bis 5. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Ist es aus und vorbei mit Israel, mit den Hebräern, mit den Juden? Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin, sagt Paulus. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Nun, zugegeben, wenn das nicht viel Sinn gemacht hat, wird es eine Weile dauern, über die nächsten Wochen dies auszulegen und besser zu verstehen. Aber vielleicht hat Gott sein Volk verstoßen, denkt man. Aber Paulus sagt, das sei ferne. Es gibt zwei Antworten, die christliche Theologen vorgeschlagen haben, schon seit knapp 2000 Jahren mindestens. In Vorbereitung auf die Auslegung dieses Kapitels in den kommenden Wochen will ich euch erklären, was diese zwei Ansichten sind. Vielleicht wird das ein bisschen theoretisch sein, aber ich denke, dass es hilfreich sein wird, denn auch ich habe mir die Frage gestellt, was ist dann überhaupt Dispensationalismus oder was ist dann überhaupt die reformierte Theologie, die Bündnistheologie? Und ich, obwohl ich kein Meister darin bin, möchte ich es erklären, zumindest in den Raum stellen, und wir werden dann versuchen, dies besser zu begreifen. Denn je nach Ansicht wird das darüber entscheiden, wie man die Schrift hier versteht. Eine der Antworten, die vorgeschlagen wird, ist wie folgt: Ja, sie haben eine Zukunft. Nämlich, wenn ein Jude sein Vertrauen in Jesus Christus setzt und Teil der Gemeinde wird, genauso wie es die aus den Nichtjuden tun, gibt es für Israel, für ihn also, eine Zukunft. Das ist eine Erklärung. Diese Fragen setzen eine negative Antwort voraus. Hat Gott sein Volk verstoßen? Nein. Beide Gruppen erwarten die Antwort nein. Aber die andere Gruppe sagt nein, nicht verstoßen. Sie sind nicht endgültig gefallen. Diese Nation als Nation hat tatsächlich eine herrliche Zukunft. Es geht ja nicht nur um einzelne Menschen aus der Nation, die, wenn sie sich bekehren zu Christus, dann werden sie zum Teil der Segen Gottes, sondern Gott hat einen Plan mit dem Volk, mit der Nation Israel und nicht nur mit einzelnen Menschen aus der Nation. Die erste Antwort, die ich gegeben habe, heißt reformiert, also Reformation. Viele in der Reformationszeit vertraten diese Ansicht. Und die reformierte Kirche, ob die reformierten Baptisten oder was sonst, sie halten zu der Bündnistheologie. Und das werde ich euch gleich erklären. Falls man wissen will, ist das aber nicht die Ansicht, die hier in dieser Gemeinde gelehrt wird. Denn wir sehen unterschiedliche Verwaltungen Gottes in der menschlichen Geschichte. Ich zeige euch jetzt, was ich meine. Und das mit Verwaltungen oder Haushalterschaften, Dispensation, verschiedene Worte, die dafür gebraucht werden. Also, ich sehe schon, dass ich meine Notizen bei weitem nicht schaffen werde heute. Aber das ist okay. Also, ich weiß, ich zeige euch aus der Bibel noch nicht viel. Wir haben schon andere Stellen gesehen, übrigens nicht um meinen Bruder zu schmeicheln, aber ich hoffe, dass euer Herz heute gesegnet wurde durch diese Zeit der Andacht und des Abendmahls. Es war so schön, die Lieder, die Schriften, die wir gelesen haben, dass wir innegehalten haben, dass wir über Jesus nachgedacht haben, das Beten. Also ihr geht nicht leer aus, auch wenn ich diese Theologie heute so sehr betone. Aber ich denke, dass es schon nötig ist, und jetzt, ohne viel darüber mehr zu reden, fange ich jetzt an. Erklärt Gottes Umgang mit Menschen durch zwei Bündnisse. Das ist Bund. Gott schließt Bündnisse mit den Menschen. Sie sehen eigentlich nur zwei. Und zwar, es gibt für ihre Begriffe ein Bund oder ein Bündnis der Werke. Adam wurde die Möglichkeit angeboten, zu gehorchen. Das wäre das Bündnis der Werke, aber er versagte. Er hat sich für die verbotene Frucht entschieden. Also bot Gott dem Adam ein weiteres Bündnis an und er rettete ihn aufgrund seines Glaubensgehorsams oder Glaubens. Und das ist, er hat ihm eine zweite Wahl angeboten. Okay, du hast versagt bei der ersten Wahl, du hast dich nicht für mich entschieden. Jetzt gebe ich dir eine andere Möglichkeit, dich für mich zu entscheiden. Und alle Menschen aller Zeiten seit dem Garten, so verstehen es diese Menschen, bekommen die Möglichkeit, sich für Gott zu entscheiden. Entscheiden sie sich für ihn, dann sind sie errettet. Entscheiden sie sich nicht für ihn, dann sind sie verloren. Das ist die Ansicht der Bundestheologie, Bündnistheologie. Das heißt, für diese Menschen fängt die Gemeinde schon im Garten an. Also schon mit Adam. Ich gebe zu, dass es einmal, dass die Rede ist von der Gemeinde in der Wüste. Aber Gemeinde bedeutet Versammlung, muss nicht immer bedeuten Kirche, okay, Glaubensgemeinschaft. Also denken Sie, die Gemeinde hat es immer gegeben. Gab es damals und gibt es noch. Sie würden keinen Unterschied sehen zwischen Israel und Gemeinde. Das heißt, für sie gehört Israel zur Gemeinde und die Gemeinde zu Israel. Das ist ihr Verständnis. Das heißt, die Verheißungen an Israel waren eigentlich Verheißungen an die Gemeinde. Und die Gemeinde ist Israel aus ihrer Sicht. Nun, es gibt in Römer 11 Andeutungen auf beide Ansichten. Eine fast ausschließlich jüdische Phase sieht man und dann eine überwiegend nicht-jüdische Phase. Bis zu Christus waren die meisten Gläubigen jüdisch. Sie hatten die Schriften, sie hatten Gott in ihrer Mitte. Seit der Entstehung der Gemeinde, also ich rede von der Gemeinde, Sie würden das vielleicht nicht, aber gibt es diese zweite Phase, die an Jesus Christus gläubig wird. Nun, wenn man alte Bibeln nimmt, und ich habe das leider, ich habe mir nicht die Zeit genommen oder gefunden, nachzuschlagen, ob ich nicht Bibeln habe, wo es heißt, zum Beispiel schaut man in Jesaja 43, 44, in manchen Bibeln steht, Gemeinde und Gemeinde und Gemeinde. Und man liest die Gemeinde in das Alte Testament hinein. Ich habe in der Schlachter-Übersetzung gesehen, es heißt Israel. Und das ist richtig, weil in dem Wortlaut der Kapitel heißt es auch Israel, nicht Gemeinde. Aber wenn man das so auslegt, würde man schreiben Gemeinde, auch wenn die Rede von Israel war. Also das heißt, man vergeistlicht, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, ich weiß viele Worte in der deutschen Sprache nicht, aber verallgemeinern, ihr wisst ja, vergeistlichen, das heißt, man deutet die Texte im Alten Testament durch die Brille der Gemeinde. Ich gebe euch vielleicht ein paar Beispiele, das heißt vielleicht. Es heißt, dass die Wüste blühen wird. Die Wüste wird gedeihen. Die Rede ist von dem Löwen und von dem Lamm. Und sie werden gemeinsam weiden. Dann ist natürlich auch die Rede von einem Volk und von dem Land. Okay, ein Mensch, der reformiert ist in seiner Lehre, würde sagen, ja, die Wüste blüht. Da, wo kein Glauben war, ist auf einmal Glaube. Oder Der Löwe weidet mit dem Lamm. Hier haben wir eine Reihe, die leer ist. Also das ist nicht bezogen auf unsere beiden Geschwister in der zweiten Reihe. Aber sagen wir, wir hätten einen Greis hier, einen altgesotteten Alterssünder, der bekehrt ist. Und dann haben wir, nicht ein Frischling, aber ein junger Mensch, der auch an Jesus Christus gläubig ist. Und der hat ja keine Vergangenheit, sozusagen, nicht wie der alte Mann. Nein, er ist wie der Löwe, gefressig und er ist wie ein Lamm. Und seht ihr, wie sie zusammen weiden, sie saugen, sie nehmen teil an der geistlichen Speise und so weiter. Und natürlich, wenn man die Bibel so auslegt, wenn es um ein tausendjähriges Reich geht, zum Beispiel in Offenbarung 20 oder in den vielen Propheten, wenn die Rede davon ist, dass die Juden ein Land bekommen werden, übrigens haben sie nie die Grenzen erreicht, die ihnen versprochen wurden, noch nie. Und all die ganzen Segen, die dem Volk gegeben wurde, worauf sie auch ihr Herz und ihre Hoffnung gesetzt haben, eines Tages wird Messias kommen und sie würden sagen, das ist in der Gemeinde erfüllt. Wir sind das geistliche Israel oder der geistliche Israel. Okay, dann ganz schnell hoffentlich. Dieses Dispensationalismus, Haushaltstheologie, Verwalterschaften, dass Gott, ja gut, ich sollte es lieber aufdecken und dann erklären. Wir schauen aus dieser Hinsicht oder aus dieser Sichtweise zurück auf die Geschichte und wir sehen, wie in unterschiedlichen Epochen Gott unterschiedlich mit den Menschen umgegangen ist. Es gab die Unschuld im Garten. Es gab eine Zeit, wo es kein Gesetz gegeben hat, aber es hat das Gewissen gegeben, sagen wir nach dem Sündenfall, bis es dann das Gesetz gegeben hat. Und dann erklärt man, um errettet zu werden, musste man nicht immer an Jesus glauben, und das stimmt, sondern man musste dem gehorsam sein und daran glauben, was Gott einem offenbart hatte. Egal was es war in der Zeit und ob man dann 4 oder 8 Haushalte sieht, es ist unterschiedlich und in der Zukunft würde es andere geben. Wie wird man zum Beispiel in der Trübsal errettet? Wie wird man in dem Königreich hier auf Erden errettet werden? Das sind unterschiedliche Haushalten, sagen wir. Und wir würden differenzieren zwischen Israel und der Gemeinde. Brüder und Schwestern, wir nehmen teil an manche Segen, die Israel versprochen wurde. Das bedeutet aber nicht, dass wir, wenn man einen Bund abschließt, dann sind das Beteiligte, also die, nicht Partner. Ich habe es ja, als wir 2. Mose ausgelegt haben, wusste ich diesen Begriff. Aber auf jeden Fall, das sind die Anspruch darauf haben, die unterschrieben haben. Sagen wir, Gott schließt einen Bund mit Israel und verspricht Israel gewisse Dinge. Nun, wenn er auch den anderen diese Segen gibt, bedeutet aber nicht, weil sie beteiligt sind an den Segen, dass sie aber Berechtigte sind des Bündnisses. Wir unterscheiden also zwischen Israel und die Gemeinde oder der Gemeinde. Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde gründen. Ich werde meine Gemeinde gründen. Er hätte nicht gesagt, ich werde sie gründen, wenn sie schon existiert hätte. Und in Apostelgeschichte 2 ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Der Heilige Geist kommt auf die Leute und es ist ein neues Geschehen. Jetzt wohnt der Heilige Geist in den Gläubigen. Nicht nur in den Königen und Propheten, sondern in allen Gläubigen an Jesus Christus. Und dann Wir legen die Prophezeiungen buchstäblich aus. Genauso wie als Jesus zur Welt gekommen ist, die Prophezeiungen detailliert in Erfüllung gegangen sind, so wird es auch mit den anderen Prophezeiungen geschehen. Israel hat eine Zukunft. Nun, bis 1948 hat man sich vielleicht dies nicht vorstellen können, außer man hat einfach Gott seinen Glauben geschenkt und gesagt, Gott, du hast es gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, aber weil du es gesagt hast, glaube ich daran. Die Leute, die wirklich an ein tausendjähriges Reich glauben, diesem sind prämillennial zum größten Teil. Das heißt, sie glauben, dass der Herr Jesus Christus die Gemeinde zu sich nehmen wird, schon vor der Trübsal eigentlich, aber vor dem Millennium. Menschen, die nicht so glauben, denken, dass wir vielleicht schon in dem tausendjährigen Reich sind und dass wir irgendwie das Königreich Gottes verbreiten in der Welt, auf geistlicher Ebene. Aber nein, wir sagen, Jesus Christus wird tatsächlich zur Welt kommen und sein Reich aufstellen. Es geht ja um ein wirkliches Land. Es geht ja wirklich um Nachkommen Abrahams und um den Messias. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Reformierte Leute würden sagen, nein, er hat sein Volk nicht verstoßen. Einzelne Juden bekehren sich zu Jesus und bekommen die Verheißungen Gottes vereinzeln. Wir erklären, er hat sein Volk nicht verstoßen, und zwar als Nation nicht. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Da haben wir einen schwierigen Begriff wieder, und um den auszulegen, würde es zu viel Zeit kosten. Gott erkannte zuvor oder hat zuvor ersehen dieses Volk. Was das bedeutet, haben wir schon einmal gesehen, aber es lohnt sich, das immer wieder vor Augen zu führen. Also, für mich war diese Reise sozusagen, diese Wanderung an dem langen Tag an der Grenze zu Österreich, sehr schwierig. War sehr schön, aber war lang und schwierig. Ich hoffe, dass diese Reise durch Kapitel 11 nicht schwierig sein wird. Vielleicht wird sie lang, ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass sie schön sein wird. Hoffentlich könnt ihr euch darauf freuen. Nächstes Mal wird es weniger theoretisch sein und hoffentlich werden wir sehr dankbar sein, dass Gott uns diese Gelegenheit gegeben hat. Gott ist treu, seine Schrift ist treu, auf jeden Fall. Herr, wir danken dir, dass wir beginnen konnten, in dieses Kapitel, ein sehr kontroverses Kapitel, einzusteigen. Bitte, gib uns den Segen, den vollen, aus diesen Seiten, aus diesen Versen. Danke für deine Verheißung. Danke, dass Paulus sich Mühe gegeben hat als Mensch, aber von Heiligem Geist erfüllt, die Fragen zu stellen, die in seinem Herzen brennend waren, und dann die biblische Antwort darauf zu geben. Ja. Danke, Herr, du bist herrlich und du lässt dein Wort in Erfüllung gehen, und eines Tages werden wir dich rühmen dafür, dass du es auch genauso gemacht hast, wie in der Schrift vorausgesagt. Bis dahin rühmen wir dich, dass du es tun wirst. Amen.